Jesus macht aus dem Tod das Leben. Sein Kreuz ist das Sprungbrett in die Freiheit. Und sein Sterben macht lebendig. Sein Grab ist die Geburt des Himmels. Wir glauben an die Auferstehung der Toten. Christen sagen das im Glaubensbekenntnis. Und wir meinen damit, dass am Ende der Weltgeschichte Gott alle Menschen wieder lebendig machen wird. Wir werden neue Körper bekommen und wir werden vor Gott stehen und uns vor ihm verantworten. Wir glauben an die Auferstehung der Toten. Dafür gibt es sehr viele Belege. Auch im Alten Testament wird davon gesprochen. Zum Beispiel sagt Jesaja Kapitel 26, Vers 19, aber deine Toten werden leben und deine Leichname werden auferstehen. Wachet auf und rühmet, die ihr liegt unter der Erde. Denn ein Tau der Lichter ist dein Tau und die Erde wird die Toten hergeben. Oder Daniel sagt im Buch Daniel Kapitel 12, Vers 2, viele, die unter der Erde schlafen, werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zu ewiger Schmach und Schande. Das Alte Testament lehrt die Auferstehung der Toten. Zur Zeit von Jesus, zur Zeit des Neuen Testamentes, war das eine sehr verbreitete Erwartung. Das sehen wir zum Beispiel da, wo Jesus zu Maria und Martha kommt. Ihr Bruder ist gerade verstorben, Lazarus liegt im Grab. Und Jesus sagt zu Martha, dein Bruder wird auferstehen. Und Martha erwidert, ich weiß, er wird auferstehen, wenn alle Toten lebendig werden am letzten Tag. Viele Leute haben damals das erwartet. Und Jesus selbst hat das natürlich auch gelehrt. Wir haben das im Markus-Evangelium schon gelesen. Wir sind ja schon recht weit, wir sind schon in Kapitel 12 jetzt. Aber er hat schon mehrmals das angekündigt, dass er selbst sterben wird und wieder auferstehen wird. Zum Beispiel in Kapitel 8, 31 sagt er zu seinen Jüngern, da steht so, danach begann Jesus den Jüngern klarzumachen, was Gott mit ihnen vorhatte, dass der Menschensohn vieles erleiden und von den Ratsältesten und den führenden Priestern und den Gesetzeslehrern verworfen werden müsse, dass er getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen müsse. Jesus hat die Auferstehung gelehrt. Und er hat auch klargemacht, dass das nicht nur für irgendwen gilt, sondern für alle Menschen kommt noch etwas. Es gibt ein neues Leben in einer neuen Welt, die Gott machen wird. Und für alle, die mit Jesus in diesem Leben verbunden sind, die mit ihm in einer Liebesbeziehung stehen, für die gibt es ein ewiges Leben. Wir glauben an die Auferstehung der Toten. Unser Bericht heute spielt im Tempel. Markus Kapitel 12, Vers 18 betrachten wir heute. Es sind wenige Tage vor dem Kreuz. Nur ein paar Tage, dann wird Jesus selbst tot sein. Und nur ein paar Tage mehr, dann wird er auferstehen. Er hat im Tempel ein Zeichen gesetzt. Er hat den Tempel aufgeräumt und er hat ein Gleichnis erzählt von Weinbergpächtern. Das ist am Anfang von Kapitel 12, wo er gesagt hat, dass die bösen Pächter nicht bereit sind, dem Eigentümer das zu geben, was dem Eigentümer zusteht. Und der Eigentümer schickt Boten um Boten und dann hat er nur noch einen geliebten Sohn, dem seine ganze Liebe galt. Und in der Geschichte wird dieser Sohn, dieser einzige Sohn, umgebracht und getötet. Aber das ist nicht das Ende der Geschichte. Der Stein, der weggeworfen wird, der verworfene Sohn, der wird zum Eckstein. Da fängt was Neues an. Auch diese Geschichte macht keinen Sinn ohne Auferstehung. Es geht nicht ohne Auferstehung. Der geliebte Sohn wird auferstehen. Und der Rest des Neuen Testamentes bestätigt es und berichtet uns davon. Aber die Elite, die Jesus da so kritisiert, die will Jesus dafür umbringen, dass er so spricht. Und eine Gruppe nach der anderen kommt jetzt her zu ihm und will ihn fertig machen. Aber Jesus dreht den Spieß um. Ich darf das normalerweise nicht, aber es ist irgendwie genau da so im Weg, jetzt mache ich das da so. Und ich hoffe, ihr könnt es mir immer noch hören, ungefähr. Ich habe jetzt immer da durchschauen müssen, doch mal laut drin. Also eine Gruppe nach der anderen kommt immer her und will Jesus fertig machen. Aber Jesus dreht immer den Spieß um. Wer ihm den Tod wünscht, den ladet er zum Leben ein. Den will er zum Leben bringen. Jesus vernichtet nicht, sondern er schützt. Und deswegen kritisiert er auch so scharf die Leiter. Und eine Gruppe nach der anderen hat schon versucht, die Priester, die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die Herodesanhänger, die Königsanhänger sind es. Und wer ist jetzt der Nächste? Kapitel 12, Vers 18. Da kamen einige Sadduzäer zu Jesus. Die Sadduzäer bestreiten, dass die Toten auferstehen. Lehrer, sagten sie, Mose hat uns die Vorschrift gegeben, wenn ein verheirateter Mann kinderlos stirbt, dann muss an seiner Stelle sein Bruder die Witwe heiraten und dem verstorbenen Nachkommen verschaffen. Nun gab es einmal 7 Brüder. Der Älteste heiratete und starb kinderlos. Darauf heiratete der Zweite die Witwe, starb aber auch kinderlos. Beim Dritten war es genauso. Alle 7 heirateten sie und starben ohne Nachkommen. Zuletzt starb auch die Frau. Das ist keine schöne Geschichte, traurige Geschichte. Wie auch das, wie ist das nun? Wessen Frau ist sie nach der Auferstehung, wenn es wahr ist, dass sie alle wieder zum Leben kommen? Sie war ja mit allen 7 verheiratet. Das ist der Angriff der Sadduzäer. Wer waren die Sadduzäer überhaupt? Die kennen wir nicht so. Das Wort Pharisäer kennt man vielleicht noch. Da gibt es ja auch einen Kaffee, glaube ich, wo man ein bisschen Rum reintut. Das ist dann ein Pharisäer. Aber Sadduzäer gibt es wirklich keine mehr in unserer Welt. Wer waren die? Das war eine dieser verschiedenen Gruppen zur Zeit von Jesus, die es gegeben hat in Israel. Und sie waren Adelige, Reiche, einflussreiche Priester und Politiker. Zum Beispiel der Hohepriester war ein Sadduzäer. Was hat die jetzt ausgemacht, außer dass sie reich und adelig und einflussreich waren? Sie haben das mündliche Gesetz abgelehnt. Sie haben nur die 5 Bücher von Moses als verbindlich akzeptiert. Und sie waren dabei sehr konservativ. Da hat es kein Herumgedeute gegeben. Es gilt, was da steht. Da wird nicht irgendwie herumgedeutet, dass man es besser leben kann oder so. Nein, was gilt, was da steht, gilt. Sie waren sehr bibeltreu. Und vielleicht fällt einem das ein bisschen leicht als reicher, adeliger, einflussreicher Mensch. Sie haben das ganze Heil in diesem Leben erwartet. Das Leben als Gottesvolk findet in diesem Leben statt. Alles Gute, was die Beziehung zu Gott mit sich bringt, findet jetzt statt, jetzt hier. Es gibt keine nächste Welt. Und diese Leute kommen jetzt zu Jesus und sie nennen ihn Meister oder Lehrer, steht es in der guten Nachricht-Übersetzung, die ich vorgelesen habe. Er ist wirklich ein Lehrer und er ist ein Meister. Sie wollen ihn natürlich reinlegen, aber er meistert sie. Und dann sagen sie, das Gesetz lehrt die Schwagerehe. Sie sagen, wenn ein verheirateter Mann, so hat es Mose gesagt, das steht in Vers 19, Mose hat uns die Vorschrift gegeben, wenn ein verheirateter Mann kinderlos stirbt, dann muss an seiner Stelle sein Bruder die Witwe heiraten und dem verstorbenen Nachkommen verschaffen. Es kommt uns natürlich total fremd und schräg vor, so ein Gesetz. Aber es war in der damaligen Zeit sehr verbreitet und es war auch sehr wichtig damals. Es hat einen sehr guten Grund dafür gegeben. Es war eine Versorgung der Witwe, die hat sonst nichts gehabt. Und es hat auch dazu geführt, dass das Land innerhalb der Großfamilie geblieben ist und dass es nicht zu gesellschaftlichen Ungleichgewichten gekommen ist. Also wenn man da länger drüber nachdenkt, dann merkt man, es ist eigentlich für die damalige Zeit eine sehr gute Vorschrift gewesen, die Mose gegeben hat. Aber ich glaube, so verstehen sie ihre Hoffnung für ein Weiterleben nach dem Tod. Und die kennen all die anderen Bibelverse, auch die, die ich vorhin vorgelesen habe, kennen natürlich die Sadduzäer. Aber ich glaube, so verstehen sie es, weil sie es extra so sagen. sein Bruder soll dem verstorbenen Nachkommen aufstehen lassen. Das ist die Auferstehung, die es wirklich gibt, sagen sie. Mehr gibt es nicht. Unser Name bleibt erhalten. Und so leben wir, metaphorisch gesagt, weiter nach dem Tod. Und jetzt haben sie eine ganz einfache Gleichung. Oder jetzt kommt zuerst noch die Geschichte mit den 7 Brüdern. Und könnte ja passieren, oder? Und da sieht man, dass das sich irgendwie spießt. Was ist mit diesen 7 Brüdern und der Frau? Jetzt haben sie eine ganz einfache Gleichung und die Gleichung lautet: Schwagerehe plus Auferstehung ist einfach sinnlos. Das spießt sich, da reibt sich's, da geht's rund. Es kann nicht beides zugleich wahr sein. Wenn es wirklich eine Auferstehung gibt, sagen die Sadduzäer, dann ist die Tora, dann ist das Gesetz Mose absurd. Deswegen sagen sie, kann es keine Auferstehung geben. Das ist interessant, so gut kennen die Bibel, dass sie merken, dass sich da vielleicht was spießen könnte. Und das kennen wir auch aus unserer Zeit, dass Leute sagen, die Auferstehung, diese Vorstellung ist absurd. Das hat es quer durch die Geschichte immer gegeben. Die ersten Christen haben auch schon mit diesen Angriffen kämpfen müssen. Da hat es zum Beispiel das Argument gegeben, nicht mit den 7 Brüdern, sondern da haben Gegner des Christentums gesagt, was ist, wenn ein Mann, haben wir ja heute schon gehört, von Schiffen, wenn das untergeht, es geht unter die Basiluzli-Linie oder wie das geheißen hat, weiß ich nicht mehr genau. Und der Mann fliegt ins Meer und wird von Fischen gefressen. Und jetzt kommt ein Fischer daher, fischt die Fische und isst diese Fische. Später geht der Fischer einkaufen in die nächste Stadt, auf dem Weg dorthin stirbt er. Und Hunde fressen ihn. Und die Hunde laufen weg und irgendwann sterben auch Hunde. Und Geier und Adler kommen und fressen die Hunde. Liebe Christen, bitte, wie soll der Schiffbrüchige jemals auferstehen? Heute haben wir es nicht mit solchen Einwänden zu tun, sondern unsere Einwände sind ein bisschen anders. Also nicht so mit sozialen Institutionen wie der Ehe oder mit den materiellen Grundlagen, sondern heute geht es eher um die grundlegende Möglichkeit. Leute sagen, sowas passiert einfach nicht. Ist unmöglich. Aber ich finde, das ist ja eigentlich der schwächste von all diesen Einwänden. Ich meine schon, dass es möglich ist, dass ein allmächtiger Gott das machen kann. Ich bin mir sicher, dass es nicht nur Sinn macht, sondern dass es auch wahr ist. Es ist wahr. Wir werden auferstehen. Und der Grund dafür, warum wir das glauben, ist, weil Jesus auferstanden ist. Die Geschichte, der Bericht über Jesu Auferstehung, die Auferstehung von Jesus ist wahr. Wenn dir das näher interessiert, warum Christen das sagen, da kann ich dir dieses Buch empfehlen. Das heißt Die Tatsache der Auferstehung. Hat jemand mal versucht, das herauszufinden? Was gibt es eigentlich für Gründe, die dagegen oder die dafür sprechen? Und dann hat er gemerkt, das ist die Tatsache der Auferstehung. Die Auferstehung ist wirklich eine Tatsache, es ist passiert. Und ich glaube, dass diese 4 Bücher, fünf Bücher, die da noch da sind, ein Geschenk sind für Leute, die diese Tatsache der Auferstehung selbst überprüfen wollen. Also da könnt ihr dann später zu mir kommen. Ich glaube, deswegen liegen die da. Wenn ich mich richtig erinnere, hat der Peter Brandes das angeboten. Die Auferstehung ist eine Tatsache. Sie ist nicht nur nicht absurd, sondern sie macht Sinn und sie ist auch wahr. Aber es gibt mehr als so ein Buch natürlich. Es gibt auch ein Leben aus diesem Sprungbrett des Kreuzes heraus. Aus dem Kanonenrohr des Grabes wird dieses Leben auch auf uns abgefeuert. Und viele von uns haben so ein Leben erfahren und können das bestätigen, dass die Auferstehung wirklich wahr ist. Aber so sehen es die Sadduzäer. Sie sagen, tut mir leid, entweder Mose oder Auferstehung. Beides zusammen ist absurd. Das sind jetzt die möglichen Reaktionen von Jesus. Er kann entweder das Gesetz ablehnen und dann ist Jesus natürlich geliefert. Weil öffentlich bekannt ist, er ist ein Gegner der Tora, ein Gegner Mose, ein Gegner des Gesetzes. Und das ruiniert ihn, wenn das öffentlich bekannt wird. Oder Jesus kann die Auferstehung ablehnen und dann ist Jesus auch wieder geliefert. Viele im Volk glauben das ja. Und er hat es ja selbst auch gelehrt. Er glaubt an seine eigene Auferstehung und er glaubt, dass alle Menschen auferstehen werden und am Ende der Weltgeschichte vor Gott stehen werden. Wir alle. Wenn er jetzt die Auferstehung leugnet, dann ist er wieder ruiniert. Also entweder oder, beides führt in den Ruin, beides führt dazu, dass Jesus öffentlich sich blamiert, dass die Begeisterung für Jesus im ganzen Volk erstickt wird und dass Jesus dann ohne Einspruch des Volkes, ohne Rebellion in Jerusalem verhaftet und umgebracht werden kann. Das ist das Ziel der Sadduzäer, das ist ihr Angriff. Wie reagiert der König auf diesen Angriff? Wie antwortet er darauf? Ich lese es vor, ab Vers 24, wie Jesus antwortet. Ihr seht die Sache ganz falsch, antwortete Jesus. Ihr kennt weder die heiligen Schriften, noch wisst ihr, was Gott in seiner Macht vollbringt. Wenn die Toten auferstehen werden, sie nicht mehr heiraten, sondern sie werden leben wie die Engel im Himmel. Was aber die Auferstehung der Toten überhaupt betrifft, ihr habt offenbar nie im Buch Moses die Geschichte vom brennenden Dornbusch gelesen. Dort steht, dass Gott zu Mose gesagt hat, ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und er ist doch ein Gott der Lebenden, nicht der Toten. Ihr seid also ganz und gar im Irrtum. Das ist die Antwort des Königs. Das Erste, was er ihnen sagt, ist, ihr irrt euch. Der ganze Gedankengang, den ihr da präsentiert, ist ein Irrtum. Er sagt in Vers 24 in meiner Übersetzung, ihr seht die Sache ganz falsch. Und am Ende von Vers 27 sagt er, ihr seid also ganz und gar im Irrtum. Nicht gerade diplomatisch, sondern es ist sehr mutig. Jesus ist sehr mutig, wie er mit den mächtigsten Männern umgeht. Und so mutig waren dann später auch seine Nachfolger. In der Apostelgeschichte kannst du das da zum Beispiel lesen, dass sie dafür gebetet haben, dass sie auch so mutig werden und klar die Wahrheit sagen. Jesus sagt, der Gedankengang ist ein Irrtum und der Grund für den Irrtum, sie kennen Gottes Wort und Gottes Kraft nicht. Vers 24, ihr kennt weder die heiligen Schriften, noch wisst ihr, was Gott in seiner Macht vollbringt. Ich glaube, wenn wir Gottes Wort gut kennen, dann werden wir auch die Kraft Gottes gut kennen. Wenn wir Gottes Wort gut kennen und die Kraft Gottes immer besser kennenlernen, dann wird unsere Sehnsucht immer größer werden, Gottes Wort gut zu kennen. Wir werden immer mehr Lust kriegen, die Bibel zu lesen und sie richtig gut kennenzulernen, weil darin Gott uns anspricht. Es ist nicht nur so, dass das Buch uns Informationen gibt. Gott spricht uns an, spricht in unser Leben hinein und erweist sich als kräftig in unserem Leben. Es wird dazu führen, dass wir seine Kraft besser kennen und sein Wort besser kennenlernen wollen. Gott redet uns an. Jetzt geht Jesus auf diese zwei Punkte noch genauer ein. Er sagt etwas über Gottes Kraft und er sagt etwas über Gottes Wort. Zuerst sagt er etwas über Gottes Kraft. Vers 25. Wenn die Toten auferstehen, werden sie nicht mehr heiraten, sondern sie werden leben wie die Engel im Himmel. Mit anderen Worten, Gott kann dieses Problem lösen. Das Problem mit den 7 Brüdern und der einen Frau. Gott kann dieses Problem lösen. Auch das Problem mit dem Schiffbrüchigen und dem Fischer. Gott kann diese Probleme lösen. Und die Auferstehung ist natürlich möglich. Ein allmächtiger Gott kann das machen. Er ist nicht zu schwach dafür. Das Problem der Sadduzäer ist, sie können sich nur das vorstellen, was sie jetzt schon kennen, was sie selbst beobachtet haben, was es schon gibt. Und sie sehen die Auferstehung als eine Fortsetzung dieses Lebens. Aber die Auferstandenen werden verändert. Es ist keine reine Fortsetzung von diesem Leben, sondern sie werden verändert. Wir werden verändert, wenn wir auferstehen. Wie genau? Was wird anders sein? Vers 25. sie werden nicht mehr heiraten oder verheiratet werden. Also diese Sachen, die ihr jetzt erwartet und jetzt seht, es wird nicht alles gleich weitergehen nach der Auferstehung, sondern sie werden leben wie die Engel im Himmel. Wie sind Engel? Wie stellst du dir die Engel vor? Vielleicht denkst du jetzt gerade an irgendwas mit Flügeln. Wir haben zu Hause im Kinderzimmer ein Bild hängen von eines von unseren Kindern, da ist ein Engel drauf. Ich habe gestern wieder gesehen, es schaut so nett aus, dieser Engel. Der ist so ein bisschen rund und irgendwie so freundlich. Aber vielleicht hast du jetzt an irgendwas mit Flügel gedacht und Harfen und weißen Kleidern vielleicht. Aber das ist alles nicht das, um was es hier geht. Der zentrale Punkt ist hier, wie die Engel im Himmel. Die Engel sind im Himmel. Die Engel sind in Gottes Gegenwart. Sie leben aus Gottes Gegenwart, aus Gottes Fülle. Sie leben aus Gottes unbegrenzter Fülle. Und so wird es mit uns sein nach der Auferstehung. Wir werden in Gottes Gegenwart sein. Wir werden aus Gottes Fülle leben. Das heißt, mit diesen 7 Brüdern und dieser einen Frau, keinem der 7 Brüder wird irgendwas abgehen im Himmel. Und auch der Frau wird nichts abgehen im Himmel. Aber es wird etwas total Neues kommen. Und manche von euch sitzen vielleicht mit echten Fragen da. Ich kenne ja nicht jeden von euch so gut. Also es kann sein, dass jemand da ist, der schon zum zweiten Mal verheiratet ist. Und du fragst dich wirklich, wie wird es im Himmel sein? Oder ich frage mich zum Beispiel, wie wird es im Himmel sein? Man wird denn immer eine besondere Beziehung haben zu meiner Frau? Alle diese Fragen beantwortet Jesus, aber nicht im Detail. Er sagt uns da jetzt keine Details. Aber er sagt, wir werden wie die Engel im Himmel sein. Wir werden aus Gottes Fülle leben. Es wird uns nichts abgeben, gehen. Wir müssen uns keine Sorgen machen. Und wir werden natürlich viel tiefere Beziehungen haben. Wir werden alles haben, was wir brauchen. So groß ist Gottes Kraft. Und die kennen die Sadduzäer nicht. Was sagt Jesus über Gottes Wort? Er sagt, dass auch Mose die Auferstehung lehrt. Die Sadduzäer haben ja ihren Angriff damit begonnen, dass sie sagen, Mose hat uns geschrieben. Und Jesus fragt sie jetzt, habt ihr das auch gelesen? Vers 26, was aber die Auferstehung der Toten überhaupt betrifft, ihr habt offenbar nie im Buch Mose die Geschichte vom brennenden Dornbusch gelesen. Dort steht, dass Gott zu Mose gesagt hat, ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und er ist doch ein Gott der Lebenden, nicht der Toten. Beim Dornbusch, viele Jahrhunderte vor unserem Bericht über Jesus, ist Gott Mose erschienen. Und dort hat Gott etwas über Menschen gesagt, die wieder viele Jahrhunderte vor Mose gelebt haben. Und beim Dornbusch sagt Gott zu Mose, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Ich bin, nicht ich war. Bei Gott leben die Vorväter. Denn Gott hat eine Liebesbeziehung mit ihnen. Er hat einen Bund geschlossen mit ihnen. Ein Vertrag hat er gemacht mit ihnen. Einen persönlichen Vertrag. Sie sind ganz eng mit Gott verbunden. Und Gott hat ihnen Versprechungen gemacht, Verheißungen. Die sind noch nicht erfüllt in ihrem Leben. Und wie haben die Patriarchen, wir haben Abraham, Isaak und Jakob das verstanden? Im Römerbrief, Kapitel 4, Vers 17, schreibt Paulus, Gott hat zu Abraham gesagt, ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Abraham vertraute dem, der die Toten lebendig macht und aus dem Nichts alles ins Dasein ruft. Natürlich hat Abraham damals Gott vertraut. Und er wusste, es kommt noch was, auch wenn ich es in diesem Leben nicht mehr erfahre. Die Tora, die ganze Tora, das ganze Gesetz, die ganzen 5 Bücher Mose machen nur Sinn, wenn es eine Auferstehung gibt. Nur dann macht das Sinn. Gott hat eine Zukunft mit den Patriarchen. Bei Gott leben sie. Wenn ein Mensch mit Gott in so einer Liebesbeziehung ist, dann bedeutet es, nichts kann von der Liebe Gottes trennen. Im Römerbrief lesen wir das in Kapitel 8, Abvers 35. Kann uns dann noch etwas von Christus und seiner Liebe trennen? Etwa Leiden, Not, Verfolgung, Hunger, Entbehrung, Gefahr oder Tod? Denn es heißt ja, weil wir zu dir gehören, sind wir ständig in Todesgefahr. Wir werden angesehen wie Schafe, die man bedenkenlos abschlachten kann. Nein, mitten in all dem triumphieren wir mit der Hilfe dessen, der uns seine Liebe erwiesen hat. Ich bin gewiss, dass uns nichts von dieser Liebe trennen kann. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch andere Mächte, noch weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder etwas im Himmel noch etwas in der Hölle. Durch Jesus Christus, unseren Herrn, hat Gott uns seine Liebe geschenkt. Darum gibt es in der ganzen Welt nichts, was uns jemals von Gottes Liebe trennen kann. Wenn du mit Gott in einer Liebesbeziehung bist, dann kann dich auch der Tod nicht von Gott trennen. Deswegen leben die Väter weiter. Sie leben immer noch. Es gibt eine Auferstehung. Gottes Wort lehrt es und Gottes Kraft kann es. Was ist dann mit uns? Was sagt Gott uns? Ich finde Jesus da so konfrontativ in dieser Situation. Und er konfrontiert auch uns. Unsere Irrtümer haben dieselben Ursachen. Irrt ihr nicht, weil ihr das Wort Gottes und die Kraft Gottes nicht kennt. Für mich heißt das, ich frage mich, ob ich die Kraft Gottes kenne. Ob ich die Kraft Gottes vielleicht nicht kenne, weil ich die Schrift, weil ich die Bibel nicht kenne. Ob ich mir Stellen aussuche, die mir eben reinpasse und andere blende ich aus oder ich sage mir, das ist mir zu kompliziert, ich habe die Zeit nicht, mir da reinzulesen. Vielleicht kenne ich Gottes Kraft nicht, weil ich die Schrift nicht so gut kenne. Es ist leicht zu beten und leider habe ich das wieder gehört in der letzten Woche über andere Christen. Herr, zeig ihnen, wo sie falsch liegen. Aber ich bete, Herr, zeig mir, wo ich falsch liege. Wenn du Gottes Wort besser kennenlernen möchtest, weil du dich danach sehnst, Jesus besser kennenzulernen, seine Kraft besser kennenzulernen. Es gibt viele Gelegenheiten dazu in dieser Gemeinde. Und das Einfachste ist natürlich, du setzt dich hin und fängst zu Hause an, die Bibel zu lesen, fang am besten mit deinem Evangelium an. Aber du kannst auch zu unserem Gemeindebibelkreis kommen, der ist zweimal alle zwei Wochen. Oder du kannst sogar, wenn du es möchtest, Theologie studieren in Wels. Manche von euch wissen das nicht, aber ich habe ein zweites Leben noch. Als Studienleiter für eine theologische Ausbildung. Wenn du wirklich Theologie studieren möchtest, ist mir alles möglich. Du kannst Gottes Wort kennenlernen. Also das Institut heißt Institut für Theologie und Gemeindebau, muss ich dazu sagen, aus Werbegründen. Es ist immer so, wenn du was liest in der Schrift, wenn du Fragen hast über Gott, stell die Fragen, komm zu jemandem, dem du vertraust, der sie kennt. Und finde es raus. Du kannst auch zu mir kommen, ich weiß nicht alles, aber wir können es vielleicht gemeinsam rausfinden. Kennt ihr die Kraft Gottes vielleicht nicht, weil ihr die Schriften nicht kennt? Wenn ich Gott richtig kenne, dann weiß ich, dass die Toten auferstehen werden. Wenn ich Gott nicht richtig kenne, dann suche ich mein Heil in diesem Leben wie ein Sadduzäer. Das ist ein super Lied von Manfred Siebald, das behandelt. Das ist interessant, ich glaube, wir kennen es nicht, wir singen es nicht. Vielleicht aus dem Grund, dass es uns zu konfrontativ vorkommt. Es heißt, wir haben es uns gut hier eingerichtet. Die erste Strophe lautet, wir haben es uns gut hier eingerichtet. Der Tisch, das Bett, die Stühle stehen. Der Schrank mit guten Dingen vollgeschichtet. Wir sitzen, alles zu besehen. Dann legen wir uns ruhig nieder und löschen müd vom Tag das Licht und beten laut, Herr, komm doch wieder und denken leise, jetzt noch nicht. Wir haben uns gut hier eingerichtet. Aber unser wahres Leben ist bei Gott. Und der Schrank, der Stuhl, das Bett, die guten Sachen im Kasten, die sind nichts im Vergleich damit, was wir erleben werden in Gottes neuer Welt. Wir werden mit Abraham und Jakob und Isaak feiern. Es kann auch sein, dass Jesus bei dir Neugierde geweckt hat. So passiert es auf jeden Fall da an dieser Stelle. Ein Mann hat zugehört, ich darf nicht zu viel verraten von der nächsten Woche, aber ein Mann hat zugehört und er fasst da jetzt irgendwie Vertrauen. Er kriegt Mut, selber seine Frage zu stellen. Vielleicht geht es dir auch so, dass du Jesus faszinierend findest jetzt. Vielleicht hat dich Jesus beeindruckt, wie intelligent er ist, wie schlagfertig, dass niemand ihn einkochen kann, dass er sich von niemandem einschüchtern lässt und dass er immer wieder eine Einladung macht, zu ihm zu kommen und das echte Leben zu finden. Vielleicht geht es dir so, fang an, das Evangelium zu lesen. Oder du kannst es auch gemeinsam mit uns machen. Wir haben einen Kurs, das heißt Christsein entdecken. Und der startet spätestens nach Ostern. Aber wenn jetzt schon jemand da ist, der das gern machen möchte, bitte komm zu mir und fangen früher damit an. Finde raus, wer Jesus ist. Und das Letzte, was ich heute sagen möchte, was mich so getroffen hat in diesem Text, ist, Gott ist ein Gott der Lebenden. Wenn Jesus dein Herr und dein Gott ist, dann wirst du leben. Es gibt diesen amerikanischen Prediger D.L. Moody, der hat einmal gesagt, eines Tages werden Sie in der Zeitung lesen, dass D.L. Moody tot ist. Glauben Sie kein Wort davon. In diesem Moment werde ich lebendiger sein als jetzt. Eines Tages werdet ihr hören, dass Christian Benzel tot ist. Glaubt ja kein Wort davon. In dem Moment werde ich lebendiger sein als jetzt. Und wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann kannst du deinen Namen da einsetzen. Wie wird Gott dein Gott? Das Problem dabei ist, wir haben eine Gottesallergie. Martin Luther hat mal gesagt, ein Mensch kann natürlicherweise nicht wollen, dass Gott Gott sei. Vielmehr möchte er, dass selbst Gott sein und dass Gott nicht sei. Das ist unsere natürliche Allergie. Wir wollen nicht, dass da ein Gott ist. Aber wir wollen gern leben. Was ist da die Lösung? Die einzige Lösung ist, dass Gott selbst kommt zu uns, unsere Allergieschranke überwindet und das Leben mitbringt. Das macht Jesus. Gott kommt und bringt das Leben mit. Gott macht aus dem Tod das Leben. Sein Kreuz ist das Sprungbrett in die Freiheit. Sein Sterben macht lebendig. Sein Grab ist die Geburt des Himmels. Jesus hat zu Martha gesagt, an diesem Grab, wo ihr Bruder drin gelegen ist, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Nehmen wir uns kurz Zeit, um darüber nachzudenken, und dann schließen wir nur mit einem Gebet ab. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Herr Jesus, wir wünschen es uns so, dass wir diese Frage mit Ja beantworten. Wir wollen dir gern vertrauen. Danke, dass du uns Grund dafür gibst. Herr, hilf uns, dass wir dich besser kennenlernen. Und überwinde du unsere Allergie, bring du das Leben zu uns. Hilf uns, dass wir mit dir leben, dass du unser Gott und unser Herr wirst. Amen.